Wir müssen radikal die Tierzahlen weiter reduzieren. Das sagt nicht nur Foodwatch, das sagen nicht nur wir in diesem Report, sondern das sagen auch viele andere Studien. Das heißt, wir haben gerade 3,7 Millionen Milchkühe, das müsste man halbieren. Und natürlich muss es auch irgendwie einen Weg geben für die Landwirte, die gerade Milchviehwirtschaft betreiben. Ein Weg raus aus diesem System. Alternativen müssen geschaffen werden. Da müssen wir gesamtgesellschaftlich einfach eine Lösung finden.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Wer Milch trinkt oder andere Milchprodukte kauft, der tut dem Klima und der Umwelt was Gutes. Mit dieser Erzählung zieht die Milchlobby derzeit durch unser Land auf TikTok, Instagram, in Lobbygesprächen mit Bundestagsabgeordneten, aber auch in unseren Schulklassen. Was ist dran an den Geschichten der Milchlobby und was hat das eigentlich mit uns zu tun und warum sind diese Milchmärchen eigentlich ein Problem für uns alle? Darüber spreche ich. Mein Name ist Darius Amadi von Foodwatch mit meiner Kollegin Annemarie Botzki. Sie hat einen Foodwatch-Report geschrieben, den wir vor kurzem veröffentlicht haben, mit dem Titel Milchmärchen, wie die Milchlobby die Klimakrise befeuert, Kühe leiden lässt und Verbraucher enttäuscht. Ja, hallo Annemarie. Vielleicht erstmal eine Frage, die mir heute Morgen so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Warum ist eigentlich das Glas Milch oder auch der Milch in unserem Kaffee ein Problem für unser Klima und für unsere Umwelt?
Die Produktion von Milch ist einfach sehr ressourcenintensiv. Das heißt, wir haben momentan ungefähr 3,7 Millionen Milchkühe alleine in Deutschland. Die fressen enorm viel Futter. Es braucht große Flächen, um das Futtermittel anzubauen. Die brauchen Wasser. Und die Kühe selber stoßen natürlich Klimagase aus, Methan vor allem. Von daher sind diese enormen Mengen an Milchkühen einfach ein Problem fürs Klima und für unsere Umwelt.
Die Milchlobby, die wir ja von diesen Folgen eher ablenken oder will da nicht so gerne drüber sprechen. Wer ist eigentlich diese Milchlobby, wenn wir darüber sprechen?
Die Milchlobby, das sind die großen Industrien, die entweder Milch direkt produzieren oder die Milch weiterverarbeiten und verkaufen. Und die tun sich zusammen, finanzieren verschiedene Initiativen, um wirklich das Image der Milch aufzubessern. Die schmeißen dann das Geld zusammen und finanzieren unterschiedliche Lobbyaktivitäten, wie zum Beispiel die Initiative Milch, die ein Budget von ungefähr 4 Millionen Euro hat, alleine für Marketingkampagnen.
Ein Motto von denen ist ja, die Milch macht's, also ganz groß, auch auf deren Webseite habe ich heute Morgen gesehen. Die Milch macht's nachhaltig, ist on the move für mehr Klimaschutz und die tanzt auch mit Mr. Cool. Können Sie sich gerne mal im Nachgang anschauen. Aber wir können mal in den TikTok-Kanal reinhören. Hier mal ein Video vom vergangenen Jahr.
Hast du schon mal von der Planetenernährung gehört? Sie ist von WissenschaftlerInnen und ExpertInnen entwickelt worden. Und mit dieser Ernährungsweise soll es möglich sein, dass im Jahr 2050 10 Milliarden Menschen jeden Tag genügend zu essen bekommen, ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind und gleichzeitig die planetaren Grenzen nicht überschritten werden. Also dass Ressourcen nicht erschöpft sind und die Umwelt nicht zerstört wird. Passend dazu habe ich heute drei Tipps, wie du dich nachhaltiger ernähren kannst. Tipp Nummer 1. Kein Lebensmittel ausschließen. Jedes Lebensmittel enthält wertvolle Nährstoffe oder kann zu einem Rezept beitragen, um es geschmackvoll zu gestalten. So führt jeder Verzicht aber auch zu einer einseitigen Ernährung, die bewusst durchgeführt werden muss. Deshalb ist es am besten, kein Lebensmittel von vornherein auszuschließen.
Ja, was ist so problematisch an solchen Videos?
Naja, erstmal sieht man ja, dass der Kanal so aufgebaut ist, dass das gar nicht ersichtlich wird, dass es eigentlich eine riesen Lobby ist, die dahinter steckt. Ne? Das sieht aus wie die kleine Influencerin von nebenan oder wie deine Nachbarin, die da über die Milch berichtet. So, also erstmal ist es gar nicht so wirklich als Marketing, als Werbung zu erkennen. Aber davon abgesehen geht es in diesem Video jetzt auch wieder darum, davon abzulenken, welchen Abdruck die Milchindustrie eigentlich hat. Die planetare Ernährung sagt ja, wir müssen radikal den Konsum von tierischen Produkten reduzieren. Rund 70% runter. Und dann jetzt hier zu sagen, man sollte keine Lebensmittel ausschließen, ist einfach ja so eine Irreführung. Denn die Hauptaussage dieser Studie, dieser Empfehlung ist ja gerade, den Konsum tierischer Produkte zu reduzieren.
Wir haben ja solche TikTok-Videos, aber auch andere Aktivitäten systematisch in unserem Report angeschaut. Was jetzt denn so das wesentliche Ergebnis unseres Reports?
Die Milchindustrie nutzt verschiedene Taktiken, um eigentlich von ihrem Klimaabdruck abzulenken. Da wird darauf verwiesen, in Zukunft wird alles besser, Aber vor allem wird sehr viel schön gerechnet. Das ist eine der Haupttaktiken, dass man davon ablenken will, welchen Klimaabdruck die Industrie eigentlich hier hat. Da werden immer die niedrigsten Zahlen verwendet, nämlich ungefähr 35 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Aber eigentlich ist der Abdruck der Industrie viel größer. Denn diese Zahlen rechnen den ganzen Futtermittelanbau nicht ein, den ganzen Diesel, den man braucht, oder auch die Pestizide und so weiter. Da werden Zahlen genommen, die nicht den wahren Abdruck der Industrie zeigen. Das ist eigentlich eine schöne Rechnerei.
Wie viel höher sind denn die Zahlen? Und
wenn man diese indirekten Emissionen mit einrechnet, dann rund 30% höher mindestens. Das wären dann ungefähr 46 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent im Jahr. Aber wir stecken ja mitten in der Klimakrise. Was man sich eigentlich auch anschauen müsste, wäre, was könnte man denn sonst auf den Feldern noch machen? Weil da muss ja kein Futtermittel wie Silagemais oder andere Sachen drauf wachsen, sondern wir könnten diese Felder ja auch nutzen, um da zum Beispiel aufzuforsten, andere Sachen anbauen, ja, die wirklich dem Klima Gutes tun. Das ist verschenktes Potenzial sozusagen und das wird als Opportunitätskosten bezeichnet. Und wenn man das mit einrechnet, dann sind wir bei einem viel größeren Klimaabdruck, nämlich bei ungefähr über 100 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent.
Bei der Vorstellung unseres Reports war auch Benjamin Bodirski vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung dabei. Der hat das mal ganz kurz so zusammengefasst.
Wissenschaftliche Literatur ist da sehr eindeutig. Es gibt zahlreiche Studien von verschiedenen Forschergruppen mit unterschiedlichen Methoden, die zum selben Ergebnis kommen. Und eigentlich werden diese Erkenntnisse auch breit kommuniziert. Dennoch gibt es in der Öffentlichkeit immer wieder Zweifel, ob es denn nun wirklich so ist. Die Kuh ist kein Klimakiller, liest man dann auch immer wieder in den Medien. Doch. Und vor allem sind 1,5 Milliarden Kühe weltweit ein Klimakiller.
Ja, nun zeigen ja aktuelle Zahlen, dass wir eigentlich gerade dabei sind, den Milchkonsum zu senken. Der Milchkonsum in Deutschland zumindest ist gerade auf einem Rekordtiefstand, auch der Konsum von anderen Milchprodukten. Kann es nicht eigentlich sein, dass wir das Problem schon gerade dabei sind, selbst zu erledigen, indem wir alle selbst weniger konsumieren?
Ja, das stimmt. Der Trend geht dahin, weniger Milch zu konsumieren, vor allem auch pflanzliche Alternativen zu kaufen. Allerdings möchte die Industrie ja genau das aufhalten und nutzt diese Marketingkampagnen, um uns zu manipulieren, um den Konsum wieder anzukurbeln und versucht ja gerade diejenigen zu erreichen, also jetzt auch ein jüngeres Zielpublikum, junge Leute von Kindern angefangen bis zu Jugendlichen auf TikTok, um der Milch wieder ein grünes Image zu geben. Und wenn wir halt diese Werbemärchen haben, dann hindert uns das ein bisschen daran, wirklich eine ehrliche Debatte darüber zu führen, was eigentlich mit der Industrie passieren müsste, nämlich dass wir die Tierzahlen noch weiter reduzieren müssen.
Wir sagen jetzt Tierzahlen reduzieren, das ist natürlich nicht das Interesse der Industrie, die ja auf tierische Produktion setzt. Die Milchindustrie sagt jetzt, sie ist eigentlich schon auf dem Pfad zu mehr Klimaschutz, zum Beispiel indem sie effizienter arbeitet und die Milchleistung der Kühe weiter erhöht, nach dem Motto, wenn eine Kuh mehr produziert, dann ja, ist sie auch klimaschonender.
Genau, in den letzten Jahrzehnten hat die Zucht von den Kühen wirklich voll darauf gesetzt, die Milchleistung zu erhöhen. Eine Kuh soll immer mehr Milch geben und das hat zugegebenermaßen auch wirklich pro Liter Milch hat das den Klimaabdruck reduziert. Muss man sagen. Aber zu was für Kosten? Ja? Also es hat wirklich Konsequenzen für die Tiere. Die Milchkühe in Deutschland sind ja sehr krank. Wenn man sich da die Gesundheits- und Krankheitsdaten anschaut, sieht man, dass es den Tieren nicht gut geht. Zum Beispiel überlebt jede dritte Kuh diese erste Laktation nicht. Eine Kuh muss ja kalben, bekommt ein Kalb, das wird weggenommen und dann wird ja die Milch vermarktet von dieser Kuh. Und diesen Prozess, ja, das ist ein enormer Energieaufwand für die Kuh, durch diese Periode durchzukommen. Und das überlebt halt ein Drittel schon alleine nicht. Also das sind eigentlich schockierende Zahlen für diese Industrie. Oder 40% der Kühe haben entzündete Euter, wirklich schmerzhaft, ja, und denen wird jeden Tag dann Milch abgepumpt. Das sind Zahlen, da müssten wir eigentlich ran. Die Industrie muss eigentlich dahin gebracht werden, wirklich für mehr Tiergesundheit zu sorgen, setzt aber weiter auf diese Hochleistungszucht, um noch mehr Milch aus den Tieren rauszukriegen. Aber da ist vollkommen jetzt die Grenze auch erreicht fürs Klima. Also das ist keine Klimalösung, da weiter diese Hochleistungszucht zu betreiben.
Auf der anderen Seite spielt die Industrie ja mit diesen schönen Bildern der Kühe, die auf der Weide grasen. Ist ja nicht zumindest die Milch von Biokühen auf der Weide vielleicht dann doch die Lösung?
Leider nicht. Also erstmal muss man sagen, dass ungefähr 70% der Kühe nie eine Weide sehen. Die stehen einfach im Stall und der Trend geht da auch weiterhin. Damit die Kühe so viel Milch geben, brauchen die vor allem Kraftfutter und das ist ganz einfach im Stall zu füttern. Die wenigsten Kühe sehen eine Weide in Deutschland. Das ist einfach auch ein Feigenblatt, eine Ablenkung davon, wie die Realität wirklich aussieht. Und wenn man sich dann die Klimazahlen anguckt, ist es leider so, dass die Biomilch nicht besser abschneidet. Marginal, ganz klein bisschen besseren Klimaabdruck hat, aber wirklich nicht nennenswert, ist keine Klimalösung leider. Und oft wird auch behauptet, Kühe auf der Weide wären so gut für die Umwelt. Leider ist es so, dass die Weiden, auf denen die Kühe stehen, da stehen viel zu viele Kühe drauf. Die sind sozusagen überdüngt, da sind viel zu viele Nährstoffe auf den Weiden. Also das ist nicht wirklich so gut für die Umwelt, wie behauptet wird. Das hilft nicht wirklich der Artenvielfalt. Da kann man wirklich andere Sachen machen, wenn man was für die Umwelt und die Artenvielfalt machen möchte.
Okay, das klingt alles jetzt nicht so erbaulich. Letztendlich zumindest muss man der Wahrheit wahrscheinlich ins Auge schauen, dass die Milch an sich einfach nicht klima- oder maßgeblich klimaschonender werden kann, sondern dass wir unseren Konsum ändern müssen. Was muss jetzt passieren letztendlich? Was sind die Lösungen, wenn es nicht die Biomilch ist, wenn es nicht die Weidemilch ist?
Wir wollen ja niemanden davon abhalten, Käse zu essen oder Milch zu trinken. Wo müssen wir hin? Wir müssen radikal die Tierzahlen weiter reduzieren. Das sagt nicht nur Foodwatch, das sagen nicht nur wir in diesem Report, sondern das sagen auch viele andere Studien. Das heißt, wir haben gerade 3,7 Millionen Milchkühe. Das müsste man halbieren. Und natürlich muss es da auch irgendwie einen Weg geben für die Landwirte, die gerade Milchviehwirtschaft betreiben. Ein Weg raus aus diesem System. Alternativen müssen geschaffen werden. Da müssen wir gesamtgesellschaftlich einfach eine Lösung finden. Ganz wichtig wäre, so aufzuhören, auf den entwässerten Mooren Milchviehwirtschaft zu betreiben. Ja, also das ist wirklich der Klima-Super-GAU auf den Mooren, die Kühe stehen zu haben. Das wäre ein erster Schritt.
Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären? Also was hat es mit diesen Mooren auf sich?
Um mehr Landwirtschaft zu betreiben, haben wir Moore entwässert. Moore speichern eigentlich sehr, sehr viel Kohlenstoff und setzen das dann frei, wenn die anders genutzt werden. Also die müssen feucht bleiben, um halt diese positive Klimawirkung zu haben. Die sind jetzt aber trockengelegt und erfüllen diese Klimawirkung gar nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil, die stoßen jetzt Klimagase aus. Und das wäre natürlich so ein No-Brainer, wo man wirklich ansetzen kann, wo man sagen kann, wenn wir hier die Milchindustrie beenden auf diesen Mooren, dann tun wir wirklich was sehr Gutes fürs Klima. Das wäre so ein Schritt.
Und noch andere Maßnahmen?
Andere Maßnahmen, die helfen könnten, die Tierzahlen zu reduzieren, sind zum Beispiel auf EU-Ebene. Gibt es bereits einen Emissionshandel. Ja, also da werden Klimazertifikate gehandelt. Wenn man da eine dreckige Industrie hat, muss man Zertifikate kaufen zum Beispiel. Das kann man natürlich auf die Tierindustrie ausweiten, dass die Teil des Emissionshandels wird. Dann kann man die Mehrwertsteuer anpassen, ja, für pflanzliche Produkte, dass man die runtersetzt und für tierische hoch. Da gibt's ja schon viele Diskussionen zu. Und ansonsten auch einfach überlegen, wie man die Preisbildung gerechter macht, ja, damit man wirklich den Umweltschaden und den Klimaschaden, den einige Produkte verursachen, einpreist.
Und letztendlich auch den Konsum klimaschonender Produkte erleichtert beziehungsweise einen Vorteil für die schafft. Ne? Gibt es denn andere Länder, wo das bereits ganz gut läuft, also die vielleicht schon einen Teil dieser Maßnahmen eingeführt haben?
Ein positives Beispiel, was man vielleicht nennen kann, ist Dänemark. Die sind vorangeschritten und haben als erstes Land eine CO2-Steuer eingeführt für den Landwirtschaftssektor. In Dänemark wurde sich einfach darauf geeinigt, dass der Landwirtschaftssektor sich nicht aus der Klimadebatte und aus der Klimaverantwortung ziehen kann und dass da jetzt einfach Schritte folgen müssen. Alle wurden eingebunden und dann hat sich das Land wirklich darauf geeinigt, mit den Landwirten eine Steuer einzuführen auf den Landwirtschaftssektor. Das wäre schon mal ein Schritt, dass man das einfach teurer macht und auch Anreize schafft für die Landwirte, klimaschädigende Praktiken, Industrien zu reduzieren.
Ja, wer mehr wissen will über diese Steuer in Dänemark, kann gerne nächste Woche nochmal einschalten. Da werden wir eine Folge haben, wo wir genau dort nochmal näher schauen, was das eigentlich da genau bewirkt hat bzw. bewirken soll. Ja, wo steht denn Deutschland jetzt da? Also wir haben ja eigentlich eine Ampelregierung, die sich ja den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben hat. Gibt es denn irgendwelche Anzeichen, dass es da Bewegung gibt?
Leider nicht. Die Debatte ist ja immer groß, sobald es darum geht, irgendwie Tierzahlen zu reduzieren oder jemandem die Currywurst wegzunehmen. Oder man erinnert sich ja noch an den Veggie-Day-Vorschlag der Grünen. Ja, natürlich stehen wir jetzt paar Jahre nach diesen ersten Debatten schon woanders. Also der Trend der Gesellschaft geht ja schon in die Richtung, mehr pflanzliche Produkte zu konsumieren. Der Trend ist ganz klar weg von tierischen Produkten. Die Politik wagt sich nicht so richtig ran an das Thema, ja, hat Angst vor Shitstorms und Vorwürfen und geht da leider der Verantwortung oder ihrer Verantwortung nicht nach, ja, dass wir wirklich effektiven Klimaschutz betreiben müssen, um unsere Zukunft zu sichern. Die Gesellschaft, und das ist ja eigentlich sehr ermutigend, ist eigentlich schon einen Schritt weiter. Und das könnte man jetzt pushen, da kann man Anreize setzen und dann können wir wirklich eine bessere Landwirtschaft betreiben hier bei uns in Deutschland.
Und dafür kämpfen wir weiter. Wir werden weiter dran bleiben. Wenn ihr Hörerinnen und Hörer irgendwie Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt für weitere Themen, die wir besprechen sollen, dann gerne eine Mail an podcast@foodwatch.de. Wir freuen uns über Zuschriften. Ja, und ich bedanke mich bei dir, Annemarie.
Danke dir, Dario.
Hoffentlich reden wir bald wieder.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.